D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich habe einen Job für dich.
Ja, was denn für einen?
Würdest du John Wick für 2 Millionen Dollar töten?
Ich, John Wick, töten für 2 Millionen Dollar? Nee. Also Entschuldigung, ich, John Wick, töten für 2 Millionen Dollar. Dann könnte man mir 200 Millionen Dollar schicken. Dann würde ich nicht mal im Traum daran denken. John Wick, müsst ihr euch vorstellen, ist vermutlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, vor dem sogar Chuck Norris Angst hat. So heißt ein Film, der am Donnerstag startet, nicht der einzige Mensch auf der Welt, vor dem Chuck Norris Angst hat, sondern John Wick. Ist ein Action-Thriller mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Das Spannendste an dem Film sind aber die beiden Regisseure. Zwei Männer, die ihr vermutlich noch nicht kennen werdet, die aber in der Stunt-Szene sowas wie absolute Mega-Helden sind. Die beiden haben jahrelang Stunts gedoubelt für beispielsweise eben diesen Keanu Reeves oder auch für Brad Pitt beispielsweise. Und die beiden Regisseure habe ich getroffen. Die haben mir erzählt von ihrem Weg vom Stuntman hin zum Filmregisseur. Werden wir heute drüber sprechen. Dann gucken wir endlich, ist es soweit, auf den Film Birdman. Der startet nämlich genau wie John Wick auch diesen Donnerstag. Birdman, der Film, für den ja möglicherweise Michael Keaton Oscar-Favorit bei den männlichen Hauptdarstellern ist. Ist dieser Film wirklich so gut, wie alle sagen? Diese Fragen werden wir auch klären. Und dann kommt Anna Wollner zurück aus der Wüste. Genau da hatten wir die liebe Kollegin nämlich hingeschickt. Nicht, weil sie uns so wahnsinnig auf den Sack gegangen wäre, sondern ganz einfach, weil dort ein Film gedreht worden ist. Und wir mal wissen wollten, wie geht das eigentlich? So ein Filmdreh mitten in der Wüste. Das heute auch noch in der einen Stunde Film. Bin ich sehr gespannt drauf, was Anna uns zu erzählen hat. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's auch. Auf geht's.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich war nämlich tatsächlich gar nicht gefragt, ob ich John Wick töten würde für 2 Millionen Dollar, sondern ein Typ namens Marcus, gespielt von Willem Dafoe. Das scheint der Einzige zu sein, der diesen Job annehmen will, denn bei besagtem John Wick handelt es sich nicht um irgendwen, sondern um einen ehemals berühmten Hitman, also einen Profikiller, der jeden Auftrag seiner Karriere makellos, schnell und wahnsinnig tödlich erledigt hat. Eigentlich hat sich dieser John Wick, gespielt von Keanu Reeves, zurückgezogen mittlerweile, lebt alleine für sich. Da gibt es verschiedene Gründe für, die ich euch gar nicht näher erläutern will. Ich will nicht zu viel Spannung aus der Story des Films rausnehmen, denn die ist eigentlich sehr einfach. John Wick lebt alleine, ehemaliger Profikiller, und dann macht aber ein kleiner Fuzzi-Gangster einen riesigen Fehler. Und dieser Fehler bewirkt, dass John Wick sich ein letztes Mal rächen will. Blöderweise an seinem ehemaligen Hauptauftraggeber, so einem russischen Großkriminellen. Und das ist im Endeffekt das, was dann passiert. John Wick räumt Gegner beiseite. Das hört sich so an. Sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt. In vielen wirklich sehr detaillierten Stuntszenen. Ein wahnsinnig visualer Film, der auf Effekte setzt, und da meine ich jetzt nicht Computereffekte, sondern tatsächlich in erster Linie Stunt-Effekte setzt. Viele Verfolgungsjagden, viele Schlägereien, Schießereien. Muss man optisch mögen, sowas, um in den Film überhaupt erstmal reinzugehen. Das Besondere ist aber nicht, dass das ein Film ist mit einer einfachen Story, wo Leute umgelegt werden. Von diesen Filmen gab es wirklich mehr als genug. Das Interessante daran ist, wer diesen Film gemacht hat. Die beiden Männer heißen David Leitch und Chad Stahelski. Ist ihr erster gemeinsamer Film als Regisseure, sozusagen ein Erstlingswerk, ja. Aber die beiden haben eine wahnsinnig imposante Hollywood-Karriere als Stuntleute hinter sich. Das heißt, in der Stuntszene kennt jeder David Leitch und Chad Stahelski. Da sind sie sozusagen so eine Art Peter Jackson und Steven Spielberg der Stuntleute. Haben viele berühmte Stuntszenen zusammen inszeniert. Viele von euch werden sofort denken an die damals aufsehenerregenden Stuntszenen in den Matrix-Filmen, diese 360-Grad Stuntszenen, wo Keanu Reeves sich wegduckt und die Kugeln um ihn herum zischen. Diese Stuntszenen, legendär heute, haben diese beiden Männer damals entworfen, entwickelt und dann auch umgesetzt. Und die beiden haben auch lange Zeit gearbeitet, selbst aktiv als Stuntleute, das eingangs kurz erwähnt. Chad Stahelski hat jahrelang eben jenen Keanu Reeves gedoubelt, daher kam jetzt auch der Kontakt, um diesen Film zu drehen. Und David Leitch hat jahrelang zum Beispiel Brad Pitt gedoubelt. Zwei sehr erfahrene Leute. Ich war sehr froh, dass ich die treffen konnte, war für euch unterwegs in Berlin, um diese beiden Stunt-Ikonen, die jetzt ihren ersten Spielfilm gedreht haben, zu treffen. Eine Stunde Film on Tour heute Abend. Ich bin unterwegs für euch in der Klassikremise in Berlin. Das ist so ein Laden, müsst ihr euch so vorstellen, eine riesengroße Werkstatt voller Oldtimer. Und hier treffe ich zwei Regisseure, und zwar die Regisseure des aktuellen Kinofilms John Wick. The directors of the movie John Wick. And first things first, guys, we have to explain a little thing, which is, Chad, you look a little bit like Keanu Reeves, and you, Dave, you look a little bit like Brad Pitt. Why is that the case?
Thank God this is on the internet and you can't really see what we look like. No, we were stunt performers for years in our day jobs, and I think that's sort of what led us to John Wick. I mean, I did work on Brad Pitt's movies, several of them, I think six, and Chad doubled Keanu for a long time on all the Matrix movies, actually.
I did. I think he looks more like me. We were stunt doubles forever. I doubled Keanu for about 10 years, Dave doubled Brad for somewhere between that, 8 and 10. On the Matrixes, Fight Club, Mr. and Mrs. Smith, Constantine, on and on and on. And it was through that relationship that we built, we kind of nurtured that relationship with, you know, the industry and some of the cast there through our careers as stunt doubles, stunt coordinators, second unit directors, and now first unit directors or directors.
Okay, so if we talk to you guys, we talk to the people who made these real cool stunt scenes for The Matrix, like this 360 turnaround stunts with like, which everybody knows.
Yeah, I mean, we've been really lucky to be involved in some iconic points in action cinema. I sometimes step back and go, wow, we were there. That's pretty cool. Matrix. And then, I mean, Chad initially was down there in Australia on the first one. And then, you know, we all collectively worked on the second one. But then 300 was another sort of iconic time. And so we're blessed that way. And we've worked with a lot of cool directors.
Like you just said before, it was kind of a, let's call it a natural development for like being the stunt people, going over to second unit directors, and then like you did the last missing step now to direct a whole movie.
Yeah, it's been quite the evolution, I can say. I don't know, I guess we enjoy filmmaking in whatever profession that may be, but the art of filmmaking has been great, and sometimes just working with really great people help inspire you. We've worked with great directors. I mean, the Wachowskis were fantastic. Zack Snyder was fantastic. James Mangold was fantastic. Francis Lawrence was fantastic. And a lot of these guys are within our same age as us. So we come up, they helped us develop our careers in one way. And then a lot of advice and a lot of guidance with our directorial careers.
So the movie you just made, which is John Wick, is very visual, of course. It has a lot of stunt scenes. And if I imagine you two guys being the directors of a movie like that, you must have been in such a good position, because if two iconic stunt people like you are there in the seat and having all the responsibility for a whole movie, they should be like, whatever these two guys say, let's just do it. Don't ask questions, just do it.
You'd think. We had some of our contemporaries there, and they're like, just looking at us like we're assholes. No, I'm just kidding. No, we had a blast, and we had a great team of people, and we do hold our team to a high standard. We were least concerned about those sequences as directors that were entering sort of the feature link narrative space, and we really were concerned about the character and the story, and so we really let our team dig in and like design stuff. So
Chad, especially in your case, let me re-ask the question in another direction. For years, that is what I imagine, at least for years, you've been like stepping in for Keanu. Now you were in the director's seat telling him
like a Hollywood star like Keanu Reeves, what to do and what not to do. And not only in the stunt scenes, but like you just said, for the whole narrative part of the filmmaking, for the storytelling part of the filmmaking, how was that working with him and being directive to him?
I think the key word there is we weren't really telling him what to do. Like Keanu, what we learned early on in our directing careers was collaboration. Mm-hmm. And we knew him really well. We knew what kind of person he was. We knew what kind of actor he was. So in the process, Keanu was very, very active. He's also a producer on the show. So he's very, very active in preparation for the movie and development. Dave and I would spend whole days at his house combing over the script, really dialing in his character. And we were also there helping to train him. You know, we still, you know, put on the gym clothes and go train him or train with him in the gym for jiu-jitsu and guns and all the different martial arts. So when you get to set, it's more of a collaborative effort to see where you get the best performance.
Uh-huh.
You can say your idea, he'll try it, he'll also try his idea, and we'll both on all three of us will kind of agree what works for the scene and what doesn't. And sometimes we couldn't decide there, so we'll do three or four different ways and then decide an editorial. So it was great to have him as a collaborator. I think that's the most important thing.
Collaborative Effort ist auch so ein Wort, das man immer wieder aus Hollywood hört. Da schmücken sie sich immer alle mit, dass man ja so wahnsinnig gut zusammenarbeiten kann, auch mit den Schauspielern, so viel Input von denen kommt. Ich glaube, wenn mit David Leitch und Chad Stahelski, mit diesen beiden Stunt-Profis, einen Film drehen muss und sich von irgendwelchen Treppen stürzt, hat es nicht immer ganz leicht. Eine Stunde Film hört ihr in die Radio Wissen. Und jetzt den zweiten Teil von meinem Interview mit Chad Stahelski und David Leitch, den beiden Regisseuren, die ehemals Stunt-Leute waren, dann Stunt-Koordinatoren, dann Second-Unit-Directors, also übersetzt sozusagen Regisseure, die einzelne Teile von Filmen inszeniert haben, geholfen haben, dem Regisseur den Film zusammenzusetzen und jetzt aktuell am Donnerstag mit ihrem ersten kompletten Film in den Kinos sind, mit John Wick, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Ich habe versucht, die beiden mal ein bisschen aus ihrer Ecke zu kitzeln, indem ich gesagt habe, also Jungs, ich stelle mir das immer so vor. Wenn Stunt-Leute zum Film kommen, dann sehe ich da so eine Gruppe von 5, 6 coolen Kerlen ans Set kommen, die tragen alle Lederjacke, Jeans und so coole Biker-Boots. Dann schmeißt irgendwer eine Windmaschine an und denen fliegen so die Haare durcheinander auf dem Kopf. Und wenn die dann so als Red Pack zu 5 ans Set kommen, dann stehen die ganzen Mädels am Rand und formen mit den Lippen die Buchstaben OMG. So habe ich mir das immer vorgestellt. Habe ich die beiden Jungs gefragt, ob das eigentlich in Wirklichkeit auch so ist. Und sie haben, ich sage mal, verhalten reagiert.
I would say, go ahead. It's probably the opposite, but go ahead.
No, I would say you're completely wrong. It's a job. You go on, you look like everybody else. If we lined up 10 stunt guys here and put them in the crowd, I bet you couldn't pick them apart.
Mm-hmm.
They're average. They could even look like you.
That's impossible.
Well, I didn't say they move like you. I said they But no, stunts is a job. I mean, it's changed. You know, 30 years ago, it was a bunch of cowboys that are a little bit more towards the image that you're talking about. Now they're college grads, they're professional athletes, they're X Game guys.
Uh-huh.
They're elite. You know, it's home in bed by 10. There's no partying.
Yeah.
You know, most of them have families or girlfriends. There's a few that are still on the ragged edges of the Hollywood scene. But,
yeah.
You know, it's hard work and you can't, it's ultra, ultra competitive.
So it's not all drinking and parties and girls and stuff like that. So disappointed.
If it was, I think we might have missed them.
Okay, but what I always found interesting is the question: where do you draw the line to tell an actor, okay, until this or that point you can go yourself, and where do you change from actor to stunt people?
Yeah, I mean that's your job as a stunt coordinator, and that's. You know, that was our day job for a long time. We still do it. We're actually in Berlin to do it right now.
Mm-hmm. For what production?
For a Fox. We're doing pickups for a Fox movie.
Okay.
You can cut that out. Yeah, we're doing, you know, what we do. It's what we do. Like, we design action sequences and we create safe stunt sequences. And, yeah, you have to say, at this point, it's not worth it. Like, we're going to photograph it in a different way, and there's a calculated risk. And it's not only, you know, the actor might get bodily injury. It's like, if he gets tweaked a little bit and has to stop production, there's a big money machine behind that. You know, you got to keep your schedule. You got to make your date. And there's a lot of things that go into that, so.
It's skill or risk.
Mm-hmm.
If it's just like any human being. If they can walk up a flight of stairs, the more athletic areas, the more you evolve and you expand the boundaries. If it's someone that's had no prep time, which is usually the big one, if they've had no time to rehearse or train in martial arts or cars or whatever, then you're not going to put them in a car or do a fight scene. You're going to use a double. It takes a couple years in the business to really get an eye of what's good or what. Some people think walking up the stairs couldn't be a big deal, but now he's carrying a small child. He's supposed to be that he's in tuxedo and shoes and carrying the girl with the dress. And next thing you know, they both fall down the stairs and they both go to the hospital.
Absolutely. Chad Stahelski and David Leitch, thank you very much. Brilliant job on this one, directors of John Wick. But there is one thing at the end, just to let you know for the future. You cannot kill a puppy.
No, just cats.
That is not an option. Yeah,
thank
that is
God.
Definitely not an option.
Where were you a year ago?
Yeah, producers told us we shouldn't do it, but we didn't realize it was going to have this impact on people, but it seems to work. No animals were harmed in the making of John Wick. Just Stuntmen.
Die ehemaligen Selbst-Stunt-Leute David Leitch und Chad Stahelski, jetzt neue Regisseure mit dem Film John Wick, ab Donnerstag, neu für euch im Kino.
Die Radio Wissen.
Film News.
Nicht alles, was ein Remake ist, funktioniert. Wir haben in letzter Zeit viel über Filmremakes erzählt. Filmklassiker, die neu aufgelegt werden, weil man oft auch ein zweites Mal gut mit denen Kasse machen kann. Aber nicht alles, was schon einmal erfolgreich war, muss es auch ein zweites Mal sein. Das zeigt uns das aktuelle Beispiel The Crow. Das Original von 1994, ein Kultfilm. Das Remake, ein einziges Desaster. Zuerst hatte Oscar-Kandidat Bradley Cooper für die Hauptrolle des von den Toten zurückkehrenden Rächers zugesagt und wieder abgesagt. Dann hatte man sich mit Hobbit-Star Luke Evans geschmückt, der begeistert die Nachfolge angenommen und jetzt wieder abgegeben hat. Und das auch noch unmittelbar vor Drehbeginn. Die Fans der einstigen Kult-Comic-Serie dürfte das ordentlich nerven, zumal aktuell nicht bekannt ist, ob und wenn ja, mit wem die Wiederbelebung des wiederauferstandenen Toten nun auf die Leinwand gebracht werden soll. The Crow-Fans, stark sein! Hermine und das Biest. Wenn man in Zusammenhang mit Harry Potter bisher an die Schöne und das Biest dachte, dann wären das am ehesten Hermine Granger und Waldschrat Hagrid gewesen. Jetzt wird aus Hermine aber tatsächlich die berühmte Bella, und zwar in Disneys Realfilm-Neuauflage von Die Schöne und das Biest. Emma Watson, wie Hermine im echten Leben heißt, übernimmt die weibliche Hauptrolle. Wer in das hässliche Gesicht des Biests schlüpfen soll, ist dagegen nicht bekannt. Emmas möglichst unansehnlicher Partner noch nicht besetzt. Interessant ist dagegen, dass Bill Condon Regie führen wird. Damit haben wir die erste Harry Potter-Frau, die unter der Fuchtel eines ehemaligen Twilight-Regisseurs steht. Im Laufe dieses Jahres soll gedreht werden. Kinostart für die Emma die Schöne ist dann irgendwann im kommenden Jahr. Baron Daniel Brühl. Für Daniel Brühl läuft es zurzeit gut in Hollywood. Der deutsche Star ist mega gefragt. Zuletzt konnte er sich über eine Rolle im dritten Captain America-Teil freuen. Und jetzt wissen wir auch endlich, wen er spielen wird. Baron Zemo. Das Problem ist nur, in den Marvel-Comics gibt es zwei Versionen dieses Barons. Einmal Baron Heinrich Zemo, ein Nazi-Wissenschaftler, der sich nach dem Krieg eine Art kleines Königreich in Südamerika aufgebaut hat. Und dann dessen Sohn Helmut Zemo, auch Wissenschaftler, der sich einige Zeit nach seinem Vater aus Vergeltung an Captain America rächen will. Vermutlich wird Daniel Brühl eher diesen Zemo spielen. Los geht's schon in wenigen Monaten. Anfang April soll Drehstart sein für Captain America 3. Und wenn der dann 2016 in die Kinos kommt, sehen wir Daniel Brühl in dessen ersten richtig fetten Hollywood-Blockbuster. Und jetzt nochmal für die Amis. Ja, Brühl mit zwei Punkten über dem U. Schön merken.
Und wo wir gerade bei Daniel Brühl mit zwei Punkten über dem U sind, aktuelle Meldung noch von heute, die dazugekommen ist. Wir freuen uns auf Daniel Brühl auf der Berlinale in diesem Jahr. Und zwar nicht als Schauspieler in irgendeinem Film, sondern als Jurymitglied. Unter der Jury-Regie von Darren Aronofsky, heute bekannt gegeben worden, auch Daniel Brühl in der Jury zusammen mit der Französin Audrey Tautou unter anderem. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich gebe zu, es war möglicherweise etwas missverständlich, als ich gesagt habe, wir haben die Kollegin Anna Wollner in die Wüste geschickt.
Ach.
Es war auch nicht so gemeint, Anna. Und vor allen Dingen sind wir umso froher, dass du aus diesem 50 Grad Kochtopf unbeschadet wieder zurückgekommen bist.
Ich bin nicht vom Kamel gefallen, ja, das stimmt. Ich war auch sehr froh.
Ich hoffe, auch nicht gebissen worden.
Auch nicht.
Sehr gut. Warum haben wir überhaupt Anna Wollner in die Wüste geschickt? Weil wir euch mal zeigen wollten im Radio, wie eigentlich so ein Filmdreh in der Wüste abläuft. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Muss aber manchmal sein, wenn die Szenarien gefragt sind für einen Film, wie zum Beispiel im mittlerweile schon vierten Film der Fünf Freunde. Ihr kennt das noch von früher, von den Hörspielen. Julian, Dick, Anne und George und Timmy der Hund.
Wuff,
alle mit dabei. Und dieser vierte Film spielt halt nun mal auch in der Wüste und dann muss man manchmal in die Wüste fahren, anstatt einfach eine Wüste an die Wand zu malen oder eine CGI-Wüste zu installieren mit einer Greenwall. Und in dem Fall, Anna, ist es tatsächlich so gewesen, der Filmdreh war in der Wüste in Tunesien.
Mittendrin, wobei das so ein bisschen irreführend ist, weil der Film eigentlich in Ägypten spielt, aber wegen den politischen Unruhen da hat das Auswärtige Amt gesagt, Tunesien ist ein bisschen sicherer, also sind alle nach Tunesien gefahren.
Und wahrscheinlich kann der geneigte Zuschauer allein vom Betrachten Tunesien und Ägypten, je nachdem, wo man da dreht, eh nicht auseinanderhalten. Das geht uns ja schon so mit Filmen, die in Hamburg spielen, aber irgendwo in München gedreht werden beispielsweise.
Sand ist Sand.
Sand ist Sand, vollkommen richtig. Und wenn man in der Wüste dreht, dann gibt's auch einen, der sowas hier sagt.
Cut, Dankeschön!
Cut und Dankeschön.
Sagt man in der Regel, wenn es erstmal vorbei ist. Aber ich hatte erstmal das Problem, ich musste da erstmal hinkommen.
Stimmt, du hattest eine Anreise, die war nicht ganz so komplikationsfrei. Erzähl.
Wirklich von Berlin über München nach Tunis. Tunis, die Hauptstadt von Tunesien. Und von da ging es 9 Stunden mit dem Jeep, einfach nur eigentlich gefühlt auf der Landkarte nach unten. Durch ein Land, gezeichnet vom arabischen Frühling, dann war auch noch Ramadan. Und wir waren untergebracht in Tuzeur. Das ist so eine alte Oasenstadt. Das war mal so eine Tourismushochburg, weil man sich da noch irgendwie so einen alten Salzsee angucken kann und ja. So. Aber das Hotel war fast leer. Eine Stimmung wie bei Shining. Ich habe wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Kind mit dem Dreirad um die Ecke kommt. Denn ein Hotel mit rund 1000 Betten und es waren 50 Teammitglieder drin und so ein paar verirrte Touristen.
Mein Gott, ich sehe gerade irgendwie, ich sehe automatisch dieses Redram an die Wand geschrieben. Entsetzlich. Vielleicht mal für ein Klassiker-Special. Schon mal könnt ihr zu Hause schon mal aufschreiben. Shining, würde ich gerne mal was drüber machen. Von da, wo ihr dann wart, bis ans Set, wie weit war das?
Das war dann auch mal noch eine Stunde und das musste man wirklich jeden Morgen mit bei Sonnenaufgang fahren, also vor allem das Team zu den Dreharbeiten, zu den Vorbereitungen. Ich bin natürlich ein bisschen später aufgestanden, ich kam ja nur zum Zugucken, aber das war auch so ein bisschen gespenstisch, denn du bist dann noch mal eine Stunde einfach auch wieder nur geradeaus gefahren, links dünen, rechts dünen, an einer Stelle musste man abbiegen. Wenn man da weiter geradeaus gefahren wäre, das habe ich dann auch einmal noch gemacht, kam man tatsächlich zum alten Star Wars Set, denn auch George Lucas hatte in den 90ern mal gedreht, da ist zum Beispiel das Dorf von Anakin Skywalker.
Richtig.
Und das steht da auch noch. Also ich war tatsächlich kurz auf der dunklen Seite der Macht, weil es in der Wüste so trocken ist und so selten regnet, sind diese ganzen Kulissen noch da, aber es gibt überhaupt keinen Tourismus. Da liegen 2 Berber rum, 2 Kamele, das war's. Man kann sich das alles angucken, aber das sieht schon so ein bisschen gruselig auch aus und das richtige Filmset dann, wo noch wirklich Leute waren, wo was gemacht wurde, das ist dann auch ganz merkwürdig gewesen, weil als wir da um die Ecke gefahren sind, an so einer Düne vorbei, da standen auf einmal Vermummte in schwarzen Kutten. Es war ein bisschen wie beim Kuckucksclan und die haben 2 Kinder mit einer Pistole bedroht. Also es war natürlich eine Szene aus dem Film, aber da kriegst du schon erstmal Schiss. Wo bin ich denn hier gelandet? Dann dahinter, also hinter dieser Düne, hat man zum Glück so eine Zeltstadt mit Wohnwagen gesehen und LKWs. Das war auch surreal, hat diese ganze Szenerie aber ein bisschen aufgelockert.
Mitten in diesem Sand, mitten in der Hitze. Ich musste gerade erst noch notieren, dass ich das nicht vergesse, in meinem Bericht an Hollywood. George Lucas lässt seinen Müll in der Wüste liegen. Ist ja auch nicht schön. Aber das Drehen in der Wüste, also klar, Hitze ist natürlich ein großes Problem, das ich mir vorstellen kann. Wie ist das mit der Logistik, das ganze Zeug da überhaupt erstmal hinzuschaffen?
Ja, das hat auch eine ganze Weile gedauert, weil das ganze Equipment, die ganze Technik natürlich von Deutschland aus verschifft wurde. Das ist zum Fliegen fast zu schwer. Deswegen sind die tatsächlich mit LKWs von München, wo eher die anderen Teile vom Film gedreht worden sind, runter bis nach Tunesien gefahren und der Regisseur Mike Masuk, der fasst die ganzen Probleme anders zusammen.
Hier in Tunesien ist es einfach wahnsinnig heiß. Also wir sprechen tatsächlich von über 45 Grad in der Sonne. Schatten gibt es nicht, also von dem her 45 Grad eigentlich immer und immer. Das geht schon an die Grenzen, wobei man tatsächlich sagen muss, dass wir vom deutschen Team, wir haben einen Teil vom deutschen Team mitgenommen, haben aber auch ein sehr großes tunesisches Team. Man hat das Gefühl, dass die Hitze den Tunesiern mehr zu schaffen macht als uns. Was wohl jetzt daran liegt, nach einer Drehwoche kann man das sagen, dass die einfach nicht so doof sind, um im Hochsommer in die Wüste zu gehen. Die arbeiten einfach von 13 Uhr bis 18 Uhr überhaupt nicht. Und das, wir ziehen es halt ganz stoisch mit unserer Mentalität durch, schwitzen ohne Ende, aber es klappt eigentlich ganz gut.
Ja, du kannst eigentlich gar nicht so viel trinken, wie du ausschwitzt. Es ist unglaublich. Ich habe, glaube ich, 8 Liter Wasser getrunken an dem einen Tag und war kein einziges Mal auf Toilette, weil das sofort wieder rausgeht. Und der Maskenbildnerin Dorothea Goldfuß zum Beispiel ist sogar die Schminke im Schminkkoffer einfach weggeschmolzen, obwohl da Kühlakkus drin lagen. Einfach weil so Cremes mit Alkohol, die sind eingetrocknet, weil der Alkohol verdunstet ist. Und dabei muss man bei der Maskenarbeit wegen der Sonne eigentlich besonders aufpassen.
Wir schminken den Sonnenbrand, das haben wir gestern zum Beispiel gehabt. Heute ist es ein bisschen abgeflacht, weil wenn die verbrennen oder auch was noch ganz wichtig ist, dass sie nicht zu dunkel werden. Weil zu dunkel ist genauso schlimm, Anschluss zu halten, und zu dunkel braune Haut kann man schlecht heller schminken, es wird grau und dann haben wir ein Problem.
Ja, also das hieß vor allem für die Schauspieler, die durften nicht abends oder nachmittags am Pool liegen in der Sonne, denn sonst gibt es im Film dann am Ende Anschlussprobleme.
Das ist klar. Die Menschen schwitzen natürlich wie die Schweine bei solchen Temperaturen. Wie macht die Hitze der Technik zu schaffen?
Es gab zwischendurch immer mal wieder Stromausfälle, weil die Generatoren überhitzt waren. Es ist dann relativ doof, denn diese ganze sensible Technik, wo die schon mal den Rohschnitt gemacht haben und die diese DCP-Platten überspielt haben etc., die waren in einem Kühllaster, aber ja, gerade das Kameradepartment, das hat nicht nur mit der Hitze, sondern eben auch mit dem Sand gekämpft.
Die größte Herausforderung hier ist ganz klar die Hitze, der Sand, der Staub. Das ist extreme Belastung für Mann und Maschine, sag ich mal. Wir versuchen das so gut wie möglich abzudecken, zu covern. Also wenn es richtig winden würde und der Sand aufgewirbelt werden würde, dann würden wir richtig planen, drüber machen und alles abdecken. Ja. Sand kommt halt überall rein, in alle Ritzen. Das ist das Problem.
Ja, da kann es dann auch schon mal sein, dass ein paar Sachen länger dauern, weil man eben eher gegen die Naturgewalten in der Wüste kämpfen muss.
Wie müssen wir uns das vorstellen, so ein Team, das dann da in der Wüste arbeitet, an so einem Film, wie groß ist das?
Schätz doch mal.
Ja, man kennt es ja so ein bisschen mittlerweile, ne? Und ist dann schnell so bei 100, 150 Leuten, wenn man alle zusammennimmt.
Also wenn man alle zusammen ist, ist nicht schlecht. Also insgesamt war das Team so 130 Leute groß ungefähr. Davon kamen relativ viele aus Deutschland. Also diese ganzen Head of Departments, die natürlich auch den Dreh in Deutschland begleitet haben.
Ja.
Und unglaublich viele Helping Hands aus Tunesien, die teilweise auch einfach nur dazu da waren, irgendwie den Schauspielern Sonnenschirme bzw. Regenschirme in den Drehpausen zu reichen, dass sie irgendwie geschützt
Und Wasserflaschen
sind.
Wahrscheinlich.
Und Wasserflaschen. Und es war auch schon so ein bisschen interessant zu beobachten, weil dieses Zusammenspiel zwischen den Einheimischen und Deutschen, das war wirklich so eine Verständigung, mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal auf Französisch, mal mit Händen und Füßen und mal auch mit ein paar Problemen.
Wir hatten zum Beispiel gleich am ersten Drehtag hier in der Wüste 24 Komparsen, Tunesier, die eigentlich im Bild stehen mussten und eigentlich beten, wenn man so will. Und die sind nach 2 Stunden der Dreharbeiten nicht mehr aus dem Zelt rausgekommen und haben gesagt, sie wollen nicht mehr, es ist ihnen zu heiß. Und da war tatsächlich Drehstillstand.
Ja, ich kann es ein bisschen verstehen,
ja,
aber
na klar.
Hier sind schon auch so Welten aufeinander geprallt. Das kann am Ende richtig teuer werden, wenn irgendwie 24 Komparsen sagen, sie wollen nicht mehr und der ganze Film stillsteht. Insofern, die Abenteuer gibt es nicht nur im Film in dem Fall, sondern tatsächlich auch schon beim Dreh.
Wir haben ja manchmal dieses Glück, dass wir auch rumkommen in unserem Job und uns das ein oder andere Filmset mal angucken können. Ich hatte das ähnlich wie du mal auf Korsika oben in den Bergen bei ganz viel Staub und Ascheregen. Tunesien, so aus dem Bauch raus, würdest du es normal machen?
Jein, also es war mit die abenteuerlichste Reise, die ich je gemacht habe, weil ich musste das alles ja auch wieder zurück. Dafür, dass ich
die 9 Stunden mit dem Jeep wieder zurück durch die Wüste?
Ja, da gab es zum Glück einen Flug, weil Tuzur ist so klein, da gibt es nur einmal in der Woche einen Flug und das war auch eine ganz kleine Propellermaschine, so ein 40-Sitzer. Ich war sehr froh, als ich wieder in Deutschland war.
Und wir sind sehr froh, dass du wieder da bist. Anna Wollner, vielen Dank, dass du uns das näher gebracht hast, die Strapazen der Reise auf dich genommen hast, bei 50 Grad im Schatten geschwitzt hast, bei den Dreharbeiten von 5 Freunde 4. Das ist was anderes als 4 Freunde 5, nicht verwechseln. 5 Freunde, 4. Teil. Ab Donnerstag auch neu im Kino.
Ja, sag's einfach. Okay. Komm schon, jetzt nicht rumeiern. Du,
Verdammt. Darfst du mich nicht fragen? Alles klar, ich hab den Kerl gar nicht gekannt. Worauf willst du hinaus?
Worauf ich hinaus
will? Ja, worauf willst du hinaus? Was soll das? Spuck's aus!
Oh.
Was willst du damit sagen? Was soll das? Heißt das, Liebe ist was Absolutes?
Ja, ja! Die Art von Liebe, von der ich spreche, die ist was Absolutes! Die Art von Liebe, von der ich spreche, die ist... Da versuchst du nicht, Leute umzubringen.
Ja, gut.
Ich weiß nicht, wie du das machst.
Okay.
Willst du es mit mir versuchen?
So hört sich das an, wenn zwei Schauspieler ein Theaterstück proben. In diesem Fall heißen diese beiden Schauspieler Michael Keaton und der andere heißt Edward Norton. Die spielen zwei der Hauptrollen. Michael Keaton, die absolute Hauptrolle natürlich im Film Birdman, der sich genau damit auseinandersetzt. Mit einem Theaterstück, das einstudiert werden soll und zwar nicht von irgendwem einstudiert werden soll, sondern von ihm, dem Birdman, gespielt von Michael Keaton. Birdman, das ist sein alter Ego, den müsst ihr euch vorstellen als einen Schauspieler, der vor vielen Jahren mal sehr erfolgreich war in dieser Rolle des Birdman, der ein Superheld war auf der Leinwand. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Die Menschen erinnern sich zwar noch an Birdman, es sind 3 oder 4 Filme, glaube ich, gedreht worden von diesem Birdman. Und seitdem fristet unser Schauspieler ein ziemlich einsames Dasein, hat mit nichts mehr einen großen Erfolg gehabt, bis er es sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, dieses Broadway-Stück zu inszenieren, bei dem es natürlich permanent Proben gibt. Es fallen Schauspieler aus, neue Schauspieler müssen gefunden werden. Und diesen verzweifelten Alltag an dem Theater, den verzweifelten Alltag eines ehemaligen Hollywood-Stars erzählt dieser Film Birdman, der für 9 Oscars nominiert ist und speziell für Michael Keaton ja schon so eine Art Favoritenrolle geschaffen hat, als möglicherweise heißes Anwärter auf den Oscar. Er spielt es aber auch wirklich wahnsinnig gut. Es gibt auch eine Tochter von diesem ehemaligen Birdman-Superstar. Diese Tochter spielt Emma Stone. Die kommt gerade aus einer Entzugsklinik zurück. Also auch so klassische Hollywood-Star-Tochter, die mit dem Ruhm ihres Vaters, mit dem mittlerweile längst vergangenen Ruhm ihres Vaters groß geworden ist und ihre Probleme hat. Und eigentlich so die einzige ist, die ihm zwischendurch immer mal wieder die Meinung um die Ohren haut.
Du hattest deine Karriere vor der 3. Comic-Verfilmung. Bevor die Menschen auf einmal vergessen haben, wer in dem Vogelkostüm steckte. Und du bringst ein Stück auf die Bühne nach einem Buch, das vor 60 Jahren geschrieben wurde für irgendwelche 1000 Jahre alten weißen Bonzen, deren einziges Problem es ist, wo sie nach der Vorstellung ihren Kaffee und Kuchen herkriegen. Aber das interessiert niemanden, nur dich.
Und das ist nur ein kleiner Auszug dieses Monologs, den Emma Stone da hält und ihrem Vater, ihrem Filmvater tatsächlich die Leviten liest und sagt, pass mal auf, Alter, nimm dich mal nicht so wichtig. Du tust dir so, als wärst du immer noch der große Filmstar. Die Zeiten sind aber längst vorbei. Und das stürzt nun unseren Helden, unseren tragischen Helden in seinem Theater, in dem nichts so läuft, wie es soll, von einer Depression in die nächste.
Die Vorpremieren waren ziemlich katastrophal. Wir schaffen offenbar keinen Durchlauf ohne gigantisches Feuer oder gigantische Ständer. Ich bin pleite. Ich schlafe nicht mehr seit... gar nicht. Und dieses Stück fühlt sich langsam so an wie eine deformierte Miniaturversion meiner selbst, die mir unablässig hinterherläuft und mir immer auf die Eier haut mit einem winzig kleinen Hammer.
Was macht diesen Film Birdman so wahnsinnig stark, dass er meiner Ansicht nach vollkommen zu Recht nominiert ist für 9 Oscars? Da gibt es verschiedene Gründe für. Hauptgrund für mich, der Hauptgrund Nummer 1, ist das Drehbuch. Das sehr raffiniert geschrieben ist, dass diese traumhaft stoischen Dialoge enthält, unter anderem zwischen Michael Keaton und seinem Produzenten und auch, der Typ ist Produzent, Personal Assist und alles mögliche in einem. Großartig gespielt von Zach Galifianakis. Kennen viele aus den Hangover-Filmen, der zeigt in diesem Film, dass er richtig was drauf hat. Die Hauptdarstellerin dieses Theaterstücks, Leslie, wird gespielt von Naomi Watts, die macht es fantastisch. Und natürlich ein ums andere Mal wieder Edward Norton, der den männlichen Hauptdarsteller im Theaterstück spielt oder zumindest den Co-Star. Hauptdarsteller ist natürlich unser großer Birdman, der nicht nur Regisseur ist, sondern in seinem eigenen Theaterstück natürlich auch die Hauptrolle spielen will. Aber Edward Norton, der den männlichen Kontrahenten sozusagen spielt und der das wahnsinnig gut macht mit einer überspitzten Eitelkeit, mit einer Arroganz, die ihresgleichen sucht. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Film, ist in jedem Film wichtig, hier kommt es aber besonders zum Tragen, ist die Kameraführung. Ich möchte euch gar nicht zu viel verraten, weil ich euch so sehr ans Herz legen möchte, euch Birdman ab Donnerstag bitte im Kino anzuschauen, weil es ein Genuss ist, ein Genuss auf Leinwand geschmissen vom Projektor. Aber die Kameraführung, zu der soll euch noch so viel verraten, innerhalb der ersten halben Stunde des Films gibt es keinen einzigen Schnitt. Das heißt, die Kamera geht auf und aus einer Verfolgerperspektive heraus läuft unser großer ehemaliger Birdman Michael Keaton durch sein eigenes Theater, versucht Leute zu finden, versucht Termine zu machen, versucht eine Umbesetzung vorzunehmen, geht in die Garderobe, wo mit dem Kostüm nichts funktioniert, was eigentlich funktionieren soll. Dabei begleitet ihn die Kamera auf diesem verzweifelten Durchschreiten seines großen Refugiums und immer wieder auch zurück in seine Garderobe, wo er mit seinem alter Ego redet, in Form eines Birdman-Plakats, das gigantisch an der Wand hängt und mit dem unser einstiger Superheld und heutiger Broadway-Versager, um es auf den Punkt zu bringen, immer wieder Zwiegespräche führt. Birdman ab Donnerstag im Kino, nominiert für 9 Oscars, allesamt zurecht. Geht bitte los und guckt euch diesen Film an. Das ist kein Gefallen, den ihr mir tut, sondern ein Gefallen, den ihr euch selbst tut. Der Gefallen, den ich euch jetzt tue, ist zu sagen, für heute war es das. Ihr habt es überstanden, eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt. Ich bedanke mich für die mir von euch entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Am kommenden Dienstag werden wir natürlich schon über die Berlinale reden. Die startet nämlich am kommenden Donnerstag. Das wird ein Thema in der nächsten Woche sein. Wir gucken mal, auf welche Stars wir uns bei der Berlinale freuen können, auf welche Filme, wer alles da ist und wie das ganze Festival in diesem Jahr so vonstatten gehen wird. Wenn ihr mögt, seid dabei, würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.